Domradio. Menschen.
7 Betten im eigenen Schlafzimmer. Mehr passen nicht rein. Aber Platz für 7 Menschen, die vielleicht ein Bett brauchen. Für eine Nacht oder für länger. So ein Leben könnten Sie sich nicht vorstellen? Der Jesuit Christian Herwartz kann so leben. Und will so leben. So solidarisch. So bereit für Menschen, die in Not sind oder einfach kommen wollen. Da zu sein. Christian Herwartz ist Jesuit. Und Arbeiterpriester. Viele Jahre hat er als Dreher bei Siemens gearbeitet. Früher von seinem Lohn, heute von seiner Rente und der eines Mitbruders lebt die jesuitische Kommunität seit bald 40 Jahren in Berlin-Kreuzberg. Hier sind auch die Straßenexerzitien entstanden. Um über all das reden zu können, ist das Domradio nach Berlin in die Nauninstraße gefahren. Vielen Dank, Christian Herwartz, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Heute in der Nauninstraße in Berlin-Kreuzberg zu Gast. Wir sind in einem Zimmer, in dem ein Jesuit wohnt. Das ist aber nicht Christian Herwartz, denn hier ist eine Kommunität. Wir haben nur einen Platz gesucht, an dem es ruhig ist, an dem keine Tür und kein Telefon geht. Am Anfang der Sendung stellt unser Gast sich immer selber vor. Deswegen bitte, Alter?
72 Jahre bin ich alt.
Beruf?
Jetzt bin ich Rentner.
Berufung?
Mitleben.
Religion katholisch ist klar, aber wie gerne?
Gerne mit anderen zusammen, auch mit Gläubigen anderer Religionen.
Von meiner Mutter habe ich?
Also eine gute Erinnerung. Sie hat uns im Krieg durchgebracht und in der Nachkriegszeit. Also das war eine sehr, sehr engagierte Frau.
Mein Vater hat mir?
Philosophie gelehrt.
Der älteste von 6 Brüdern zu sein, hieß für mich?
Bisschen die Sorge zu haben für die Jüngeren und mich von den Jüngeren belehren zu lassen.
Als meine Mutter dieses Jahr starb,
war diese Ära zu Ende, Eltern zu haben.
Die vielen Umzüge in meiner Kindheit waren für mich?
Das Zurückziehen in der Familie und das immer neue Entdecken der Umgebung und immer neue Schulen.
Als ich als circa 12-jähriger Junge eine Ausstellung zur Mission besucht habe, habe ich
sie in Fulda getroffen und war da ganz fasziniert von dem, was ich gesehen habe.
Die Schule habe ich verlassen als?
Als Gescheiterter.
Mehr Selbstbewusstsein habe ich erst bekommen als?
Ich Soldat wurde.
Maschinenbau wollte ich studieren, um?
Doch Missionar zu werden. Oder wenn nicht Missionar, dann doch wenigstens Entwicklungshelfer.
Bei der Bundeswehr habe ich eine Offiziersausbildung begonnen, um?
Ja, mich nicht zu langweilen.
Als ich nach einem Kranunfall lange krank war und mir ein Buch eines Jesuiten in die Hand fiel, war klar?
Das ist die Gemeinschaft, mit der ich in die Welt gehen will.
Die Arbeiterpriester haben mich fasziniert, weil?
Sie über die Grenze gegangen sind. Aus dem Für ins Mit. Und das ist genau der Weg, den ich sehe, dass Jesus getan hat.
Als die Generalkonferenz meines Ordens die Solidarität mit den Armen als zentrale Aufgabe feststellte, habe ich
mich gefreut, dass es jetzt losgeht.
Mit dem Lohn eines Drehers auszukommen geht, wenn
man zusammenlegt und in Gemeinschaft ist.
Als Dreher zu arbeiten hieß vor allem
mich in das Kollektiv der Kollegen einzuordnen.
Als ich Franz Keller kennenlernte, hoffte ich,
dass er bei uns bleibt. Und er ist geblieben über 30 Jahre.
Als Franz Keller letztes Jahr starb,
war ich der letzte Jesuit, der hier gearbeitet hat.
Unsere Tür ist für jeden offen, weil?
Weil Gott so ist. Er klopft nicht an, er ist da.
2-mal in der Woche, dienstags und samstags, finden wir alle zusammen um?
Um einmal die Erfahrung auszutauschen und um gastfreundlich zu sein für jeden, der kommen will.
Dass die Straßenexerzitien echte Exerzitien sind, Glaubensübungen, habe ich in dem Moment verstanden als?
meine Mitbrüder mitgemacht haben und sie mir gesagt haben, das sind Exerzitien.
Menschen, die an Straßenexerzitien teilnehmen wollen, müssen
sich auf was Neues einlassen. Was Neues in ihrer Umgebung und in sich selbst.
Die Schuhe ausziehen heißt für mich
zu bemerken, dass mir hier was gesagt werden soll, dass hier heiliger Boden ist, das heißt, dass Gott oder meine Sehnsucht mit mir sprechen will.
Dass nach 36 Jahren ein Wechsel in dieser Kommunität bevorsteht, ist für mich
eine Herausforderung, eine riesige Herausforderung.
Dass der neue Papst ein Jesuit ist, ist für mich
nicht so wichtig, aber was er sagt und wie er lebt und welche Zeichen er setzt, ist sehr wichtig.
Die Kommunität wird es nur weitergeben, wenn?
Da darf ich nichts zu sagen, weil das muss ich der nächsten Generation überlassen.
Gott ist?
Eine Überraschung.
Viel Stoff für diese 2 Stunden jetzt in dieser Domradiosendung Menschen mit Christian Herwarz. Es gibt 2 Wohnungen über einer Kneipe und die heißt Der Trinkteufel, das Tor zur Hölle. Christian Herwarz, wo bin ich hier hingeraten?
Ins Oberhaus der Hölle. Und da lebt sich ganz gut.
Das ist eine Kommunität. Wer das noch nie gehört hat, wie soll er sich das vorstellen, was hier passiert?
Das ist jedes Jahr ein bisschen anders. Und in 40 Jahren gibt es da verschiedene Etappen. Wichtig ist, dass wir uns überraschen lassen. Und Gott ist Überraschung. Und wenn man mit Gott zu tun haben will, dann muss man hellhörig sein auf die Überraschung. Und das merke ich immer wieder, wir werden überrascht von Menschen und von Themen jede Woche.
Es gibt hier eine offene Tür. Also es gibt in diesem Haus 2 Wohnungen. Eben als ich unten geklingelt habe, stand an einer Herwarz und an einer stand WG Herwarz. Also Sie haben 2 Wohnungen hier angemietet und es gibt eine offene Tür. Und offene Tür heißt wirklich offene Tür. Wie leben Sie das?
Wenn die Klingel geht, dann gehen wir nicht an die Gegensprechanlage, sondern machen auf. Egal, wer da ist. Nicht jeder hat hier Gastrecht. Es gibt Grenzen. Also für die Menschen, die nach den Fehlern der anderen suchen, wie zum Beispiel Polizei oder Richter, die können wir hier nicht reinlassen. Und auch nicht Fernsehkameras. Weil jeder wirklich das sagen darf, was ihn bewegt und auch nicht vor seinen Schwächen Halt machen muss.
Aber wenn Sie gar nicht fragen, könnte ja jetzt dann doch ein Polizist kommen. Also wenn Sie gar nicht fragen, wer ist denn da?
Das ist richtig. Also wir fragen nicht, wer kommt. Das stimmt. Das ist die Regel, die wir gelernt haben. Weil wenn jemand aus dem Gefängnis kommt oder aus der Psychiatrie oder aus vielen anderen schwierigen Situationen, dann muss er erst Vertrauen haben, bis er reden kann. Und wenn ich ihm gleich aufdränge, also seine Schwächen oder seine Schmerzen zu zeigen, dann bleibt ja ein Gefälle von der die Macht hat und der sich beugen muss.
Sie haben gesagt, in diesen 40 Jahren gab es ganz unterschiedliche Etappen. Dann frage ich mal, wer lebt denn heute hier, jetzt im Moment?
Jetzt ist eine Mischung da von Leuten, die geflüchtet sind und in Schwierigkeiten waren und eine Unterkunft gesucht haben und oft nicht gesehen werden sollen, weil ihnen irgendwas fehlt, bis hin zu Menschen, die einfach nicht wissen, wie sie glauben sollen oder wie das Leben weitergeht. Und die kann man hier nicht unterscheiden. Hier steht nirgendwo, du kommst daher oder daher.
Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, Sie haben auch ein Zimmer hier. In Ihrem Zimmer steht aber nicht nur ein Bett. Also man könnte ja jetzt denken, wenn schon die Wohnung für alle offen ist, dann gibt es wie in einem Kloster, die Zelle ist aber einfach dann für einen selber. In Ihrem Zimmer stehen 7 Betten. Eine offene Tür klingt verlockend für viele Menschen, aber ein offenes Schlafzimmer. Wann ruhen Sie sich denn aus?
Oh, ich werde da nicht gestört. Ich kann gut in meinem Bett liegen und schlafen. Das ist eine Erfahrung von Menschen, der Mehrheit der Menschen lebt so auf der Welt. Also überall müssen Menschen zusammenrücken, damit sie Platz haben zum Schlafen oder zum Wohnen. Und da sind wir in Mitteleuropa im bürgerlichen Bereich irgendwie überverwöhnt. Aber wir müssen nur in Familien gehen, die nicht so viel Geld haben. Da ist es auch eng.
War das denn für Sie irgendwie eine Überwindung? Sie waren es doch auch gewohnt, alleine zu schlafen. Oder war das einfach kein Opfer? Es ist Ihnen leicht gefallen?
Ich komme aus einer kinderreichen Familie. Das ist nicht das Problem gewesen. Und außerdem, ich wollte das Leben teilen mit den Menschen, zu denen ich geschickt worden bin. Und dazu hat das für mich selbstverständlich gehört.
Zweimal die Woche treffen Sie sich. Also es ist schon, also jeder ist irgendwie für sich, kann kommen und gehen, aber zweimal die Woche sind alle, die im Moment hier leben, versammeln sich. Wozu?
Einmal versammeln wir uns am Dienstag, um zu essen, aber dann auch, um auszutauschen, was ist in der Woche an dich passiert, wo bin ich dran, wo habe ich Sehnsucht, eine Antwort zu kriegen. Und dann feiern wir einen Gottesdienst. In diesen Etappen gucken wir auf die Woche.
Wenn Sie jetzt überlegen, diese Zeit wird für Sie in absehbarer Zeit zu Ende gehen, dass Sie hier leben, wie glücklich hat Sie dieses Leben gemacht?
Sehr. Einfach sehr.
Können Sie das festmachen, was Sie glücklich gemacht hat?
Also glücklich hat mich ja nicht der andere gemacht, sondern dass es mir möglich war, so angenommen zu werden mit meinem Bedürfnis. Mit meinem Bedürfnis, zusammenzuleben und hören zu werden. Und das ist das Zentrale im Glauben. Also die Juden sagen, höre Israel. Das ist das Zentrale, was wir tun können. Wir können hören. Und in diesem Hören auf den anderen ist ja immer die Tür zu öffnen, auch auf Gott zu hören. Und auf sich selbst zu hören. Und das ist ja hier in besonderer Weise möglich.
So glücklich Sie das gemacht hat, so traurig oder auch ein bisschen bitter sind Sie, dass diese Etappe Ihres Lebens bald zu Ende gehen wird. Und darüber werden wir auch sprechen. Aber erst einmal sprechen wir nach den Nachrichten über den Weg, der Sie in die Nauninstraße gebracht hat. Die Sendung Menschen im Domradio ist heute zu Gast in Berlin in der Nauninstraße. Hier lebt der Jesuit Christian Herwartz, der als Kind oft umgezogen ist, zu oft für das Kind. Das lag am Beruf ihres Vaters Christian Herwartz, der war Marineoffizier im Krieg und später bei der Bundeswehr. Das Umziehen war Gift für Sie, oder?
Na, es hat mich auch immer wieder herausgefordert. Und als Jugendlicher lässt man sich doch gerne herausfordern.
Aber Sie haben schon auch erzählt, dass es einfach schwer war, immer wieder neu anzufangen und dass Sie sich zurückgezogen haben dann.
Naja, ich habe nicht so eine breite Begabungsfläche. Bei Sprachen hört es bei mir schnell auf. Das heißt, ich war immer der schlechteste Schüler. Aber es gab auch Fächer, wo ich immer mit an der Spitze war. In Mathe zum Beispiel oder Religion oder Geschichte. Aber dieses, der Neue zu sein und nicht dazu zu gehören, das hat mich schon geprägt, ja.
Und Schule war eh ein schwieriges Kapitel, eines, was Sie verlassen oder zugeklappt haben mit dem Gefühl, ich bin gescheitert.
Ja, war ich auch.
Wieso?
Naja, ich wollte das Abitur machen und das ging nicht. Irgendwann musste ich aufgeben. Ich habe es hinterher ja noch geschafft auf den zweiten Bildungsweg und da ging es dann leichter.
Was war da anders?
Naja, wir waren alle schon nach der Arbeit und waren alle irgendwie wieder am Anfang. Und da ist eine Solidarität gewesen, zusammen es zu schaffen. Und dann war es 68. Da konnte man ja richtig mal probieren, was man so auf dem Kasten hat.
Als Sie ungefähr 12 Jahre alt waren, da ist etwas passiert, also wo Sie eine Lebensspur gefunden haben. Sie haben eine Ausstellung besucht und das Thema war Mission. Das ist ja jetzt für einen ungefähr 12-jährigen Jungen nicht das Thema, wo man denkt, das fasziniert ihn. Aber Sie hat diese Missionsausstellung fasziniert. Warum?
Naja, da gehen die Menschen auf was Neues zu und wollen es erstmal verstehen. Das ist ja die erste Etappe der Mission. Sie wollen die Sprache lernen, die Kultur des anderen, um sie respektieren zu können. Und das hat mich fasziniert, dieses Fremde. Ich war ja auch gewohnt, umzuziehen. Und der zweite Teil, dem anderen was von mir zu sagen, das war mir noch nicht so klar, aber gehört dann auch dazu, dass man sich nicht verbirgt und was vom eigenen sagt. Aber es anfängt, tut es immer im Respekt vor dem anderen.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also Sie sind als Junge da durchgelaufen. Was haben Sie denn gesehen? Bilder von fremden Ländern oder was haben Sie gesehen? Was war das für eine Ausstellung?
Da waren viele kulturelle Objekte da, aus Afrika vor allem, erinnere ich mich. Aber es war auch viel davon die Rede, dass die Menschen sterben, wenn sie in die Mission gehen. Und dass sie ihr Leben einbringen und dass es unterschiedliche Frucht trägt. Und dazu bereit zu sein, das hat mich gewundert. Da habe ich Ja gesagt.
Was heißt das, da habe ich Ja gesagt?
Na, auch nach Afrika zu gehen, wenn man dann 2, 3 Jahre später an Malaria oder an was anderem stirbt.
Als kleiner Junge haben Sie da gestanden und haben gesagt, dazu kann ich Ja sagen, das will ich auch machen?
Ja.
Und dann haben Sie versucht, dieses Ziel zu erreichen? Was haben Sie damit gemacht in Ihrem Herzen oder in Ihrer Seele?
Ich habe Gemeinschaften gesucht, die das tun. Also das sind die Orden. Und dann bin ich durchgegangen und habe gemerkt, ja, ist gut, was Sie machen, aber ich bin das nicht. Und das hat eine ganze lange Zeit gedauert, bis ich eine Gemeinschaft zumindest in der Theorie gefunden habe, die zu mir passt.
Sie haben ganz kräftig eins von Kopf bekommen. Und das hat die Wende gebracht, dass Sie gewusst haben, was Sie wollen. Das erzählen wir gleich. Wir haben eben schon erzählt, dass Sie ungefähr 12 Jahre alt waren, als Sie eine Ausstellung zum Thema Mission gesehen haben und gewusst haben, ja, das will ich auch, so will ich auch leben, irgendwie. Und dann haben Sie sich Orden angeschaut, Orden, Ordensleben, Ordenshäuser, Gebetszeiten und haben immer gewusst, nein, hier werde ich nicht heimisch, das ist es nicht. Unterdessen haben Sie gearbeitet und studiert und gearbeitet und einen schweren Unfall mit einem Kran gehabt. Was ist passiert?
Ich habe in der Gießerei gearbeitet. Das ist für ein Maschinenbaustudium wichtig. Und ich habe nicht aufgepasst, als der Kran vorbeifuhr und der war so niedrig, dass er mir gegen den Kopf gefahren ist.
Und das hört sich jetzt harmlos an, aber es war nicht harmlos. Sie mussten ein paar Monate oder ein paar Wochen das Bett hüten?
Ach, 2 Wochen. Aber da hatte ich Zeit zum Lesen.
Ihnen ist ein Buch in die Hände gefallen und danach haben Sie gesagt, jetzt weiß ich es. Was war es für ein Buch und warum wussten Sie, dass Sie das wollen?
Na, es gibt so Dinge, die mich immer gestört haben. Bei Klosterleben und bei den anderen Orden. Und das war plötzlich weg. Da gab es eine Gemeinschaft, denen war nicht klösterliches Leben wichtig, sondern rauszugehen. Und da habe ich mich sofort angesprochen gefühlt.
Was war es denn für ein Buch und was war es für eine Gemeinschaft?
Das war der Novizenmeister der Jesuiten in der Schweiz, Stierli, der dieses Buch geschrieben hatte, das vielleicht gar nicht so besonders war, aber es hat eben die Ordensgeschichte und alles, was da so drumherum war, beschrieben und Ignatius natürlich vor allem.
Hatten Sie sich vorher mit den Jesuiten noch nie auseinandergesetzt?
Nö. Also es gab sicherlich Berührungspunkte in meiner, als ich 3 Jahre alt war und so, aber das und dadurch war es auch in der Familie irgendwie präsent, aber ich habe mich damit nie beschäftigt.
Und wenn Sie sagen, und der Ignatius natürlich, was war denn am Ignatius, als Sie sich dann damit beschäftigt haben, so, dass es Sie angezogen hat?
Na, das war ein Sturkopf, wie ich auch. Und der auch also vieles brauchte, um seinen Weg zu finden. Und da habe ich mich angesprochen gefühlt. Und der hat gepilgert. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Also sich auf den Weg machen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, Sie haben dieses Buch gelesen und haben gewusst, ja, Ignatius, der ist so wie ich und das Pilgern, all das zieht mich an. Heißt das, damit hatten Sie Ihren Orden gefunden oder was ist dann passiert?
Nein, das lag dann erstmal in der Schatulle. Es hat nochmal 7 Jahre gedauert, bis ich angeklopft habe im Noviziat bei den Jesuiten.
Was ist in diesen 7 Jahren passiert und warum haben Sie nicht direkt angeklopft?
Naja, einmal war die Bundeswehrzeit, stand noch an und dann stand an, ein Abitur nachzumachen, denn ohne Abitur kann man nicht ins Studium gehen. Und als ich das hatte, dann habe ich angeklopft.
Und in diesen 7 Jahren, bis Sie angeklopft haben, war das dann einfach so ein, wie so ein Leuchtturm, der das Ziel war? Also war Ihnen klar, dass das das Ziel ist oder hat das in der Schatulle gelegen und im Untergrund gearbeitet?
Es war mehr im Untergrund, es war nicht öffentlich, aber ich habe es nicht vergessen.
Sie haben dann beim Orden angeklopft und dann auch im Orden erstmal noch nach Ihrer Aufgabe gesucht. Das waren dann nach dem Vorbild der französischen Arbeiterpriester ein Arbeiterpriester-Dasein. Das erzählen wir, wie dieser Weg gegangen ist, aber in der zweiten Stunde.
Domradio, das Wort.
Bis zur Lebensmitte ging Jesus neben mir und ich fragte den gleichaltrigen Bruder oft, wie hast du das anstehende Problem gelöst? Wie könnte ich mich verhalten? Fehlende biblische Berichte beflügelten meine Fantasie. Der gleichnamige Bruder wurde umgebracht. Die Kommunikation mit ihm kam in eine Krise. Die Lebenssituation eines 40, 50, 60, 70-Jährigen erlebte er nicht mehr. Ich konnte ihn nicht mehr unbefangen danach fragen. An wen sollte ich mich im Gebet wenden? Doch Jesus kam mir als Auferstandener näher, als ich ihn vom Lesen der Bibel her kannte. Ich begegnete ihm mehr und mehr als Lebendigen in meinem Nächsten und in mir selbst. Ich suchte seine Gegenwart und entdeckte ihn, hoffe ich es nachträglich, in vielen Situationen. Mein Gebet wurde ein Zuhören. Ich nahm wahr, wie er in mir mit dem Vater sprach. Ich wurde ganz still. In solchen Momenten fühlte ich, wie ich mich seinem Gebet überlassen kann. Heute bete ich oft mit Menschen aus verschiedenen religiösen Traditionen und mir fremden Lebensgrundsätzen. Ähnlich wie ich in Elisabeth Maria die Kinder voll Freude sich begegneten, suchte der göttliche Funke in mir, den göttlichen im Nächsten zu grüßen und umgekehrt. Der Auferstandene geht mit uns Schritte der Menschwerdung. Vor den verschlossenen Türen unserer Gesellschaft schenkt er uns trotz vieler innerer Widerstände in seiner Nachfolge Einheit mit Zöllnern und Sündern. Dankbar für diese kleinen Schritte preise ich seinen Beistand.
Ein Text von Christian Herberts. Christian Herberts, Sie haben uns ein Wort mitgebracht, das ist in einem Sammelband, wie betest du? 80 Jesuiten geben eine persönliche Antwort. Sie haben Ihre Antwort gegeben, dass Sie immer einen Bruder an Ihrer Seite hatten, solange, wie Sie nicht älter als 33 Jahre alt waren, solange bis Jesus ermordet wurde. Und dann mussten Sie irgendwie irgendwas Neues finden, was an Ihrer Seite läuft. Am Ende haben Sie vom göttlichen Funken gesprochen. Wie haben Sie das gemacht, dass Sie diesen Verlust von dem Bruder, der immer da war, den man immer fragen konnte, so transformiert haben, dass Sie wieder beten konnten?
Erst habe ich es nicht gemerkt. Ich bin 40 geworden, bis ich es gemerkt habe. Er ist gestorben. Gewusst habe ich das, aber gespürt nicht. Und dann kommt eine Krise. Und das ist diese Midlife-Krise, die ist da, die kommt einfach. Und da weiß man dann nicht so genau, wie man es machen soll. Und dann ist aber immer mehr etwas vorgekommen, was ich als Arbeiterpriester eben praktiziert habe, nämlich in die Fabrik zu gehen und zu fragen, wo willst du, Auferstandene, mir heute begegnen? Und daraus ist langsam eben ein Hinhören gekommen und dann konnte ich das Gebet in mir entdecken. Also, sodass ich manchmal gesagt habe, jetzt lasse ich beten. Und ich konnte mich dem Gebet Jesu anvertrauen. Dieses Gebet, dieses Gespräch innerhalb des Göttlichen, wie immer man sich das vorstellen muss.
Aber Sie haben so selbstverständlich gesagt, dann habe ich gefragt, Jesus als Auferstandener, wie willst du mir begegnen? Das heißt, die Krise kann sich nicht darauf bezogen haben, dass Jesus zwar gestorben war, aber auch auferstanden ist.
Nein, da, die Krise war nicht da. Also, er war mir immer als Auferstandener bewusst. Aber also, dass das bis ins Gebet sich so auswirkt, das war dann auch neu.
Sie haben gerade schon erzählt, dann habe ich das als Arbeiterpriester gefragt. Da machen wir gleich weiter, dass Sie erzählen, wie Sie das gefunden haben, dass Sie als Jesuit als Arbeiterpriester leben wollten. Christian Herberts. Bis jetzt habe ich immer an der Stelle gesagt, Christian Herberts, Jesuit oder dem Jesuiten Christian Herberts. Aber ich muss noch was hinzufügen. Bei Christian Herberts, Jesuit und Arbeiterpriester. Sie haben, als Sie einmal dann nach den langen 7 Jahren beim Orden angeklopft haben und aufgenommen werden wollten, einen besonderen Tag dafür genutzt, weil Sie waren an Rosenmontag, sollten Sie antreten. Und Sie haben ein neues Abitur gemacht. Und Sie sind, haben Sie an Rosenmontag im Orden angeklopft?
Ja, ich habe mir die Schminke abgeschmiert und bin dann nach Ascheberg, damals war das Noviziat da bei Münster, gefahren. Und abends wurde angestoßen mit Sekt. Und derjenige, der die Sektflasche aufmachen sollte, hat einen Korkenzieher geholt. Und da wusste ich, das ist kein idealer Ort für alles, sondern jetzt kommt die Realität.
Damit hatten Sie einen Platz, aber Sie hatten noch nicht herausgefunden, welche Aufgabe Sie an diesem Platz erfüllen wollten. Und wie haben Sie das herausgekriegt, dass Sie Arbeiterpriester sein wollten?
Gar nicht. Ein Schmidt-Student ist auf mich zugekommen, in der Pause zwischen 2 Vorlesungen hat gesagt, meine Schulkameraden aus der Volksschule, die sind mir verloren gegangen in dem Moment, wo ich aufs Gymnasium ging und sie dann auf einer anderen Schule und Lehre weitergemacht haben. Da ist ein Graben in der Gesellschaft. Und lass uns doch mal über den Graben gehen. Hast du Lust, mit in die Fabrik zu gehen und mal dort zu arbeiten? Und da habe ich ja gesagt.
Und dann sind Sie in welche Fabrik mitgegangen?
Zu Anfang haben wir verschiedene Ferienjobs gemacht. Oder ich habe im Theologiestudium immer donnerstags als Lkw-Fahrer und Möbelträger gearbeitet, also als Tagelöhner. Und danach bin ich eingeladen worden nach Frankreich in eine Gruppe von Jesuiten, die alle auf der Arbeit waren, auf der manuellen Arbeit. Und dort habe ich mitgelebt, 3 Jahre insgesamt in Frankreich. Und dann war ich vorbereitet für den Weg nach Berlin.
Was genau ist der Sinn? Also man könnte ja sagen, wenn jemand den Verstand hat, um zu studieren, um das Leben zu reflektieren, das ist ja eine Gabe, die man nutzen kann. Was ist der Sinn dann, mit den Händen zu arbeiten und ein Leben zu leben, in dem man am Band steht oder ganz einfache Tätigkeiten macht? Was ist der Sinn?
Der Sinn ist das Vorbild Jesu. Er hat das Göttliche verlassen und ist Mensch geworden. Und er ist über diesen Graben zu uns gegangen und hat uns gezeigt, was Menschwerdung ist. Und das hat er nicht getan als Lehrer für uns, von der Kanzel runter, sondern er ist wirklich Mensch geworden und hat mit uns gelebt. Und diese Solidarität war eigentlich der springende Punkt. Die Solidarität Gottes mit uns im eigenen Leben auszudrücken und dem nachzufolgen. Das ist eine Frage des Nachfolges.
Nach den 3 Jahren war Ihnen klar, nach den 3 Jahren in Frankreich mit den französischen Jesuitenkollegen, dass Sie das auch machen wollen. Und dann sind Sie hier bei Siemens Dreher geworden. War das in Deutschland für den Orden auch völlig in Ordnung so?
Wir sind vom Orden hierher geschickt worden nach Berlin und wir waren zu dritt und haben eine kleine Kommunität begründet und sind alle 3 irgendwo in der Fabrik arbeiten gegangen.
Wie war das dann wirklich, da zu sein und zu wissen, das mache ich jetzt nicht als Ferienjob, sondern das ist jetzt mein Beruf. Immer weiter, immer weiter.
Da muss man schweigen können. Man muss da durch eine Phase gehen, wie bei allen Neuanfängen, wo man es nicht weiß. Und das war eine schweigsame Phase. Und dann kommen Momente, wo man mitten unter den Kollegen merkt, so jetzt musst du sprechen. Da ist so ein Unrecht, das muss man angehen. Und diese ersten Schritte, die bin ich gegangen, auch auf Betriebsversammlungen und anderswo habe ich das gesagt, was wir gemeinsam gespürt haben.
Wissen Sie noch, was das erste war, wo Sie für die Kollegen dann erkennbar nicht mehr nur ein Dreher, wie sie in der Fabrik war, sondern wo Sie gesagt haben, jetzt gerade, da musste ich sprechen? Was war das erste oder eines der ersten Dinge, wo Sie sprechen mussten?
Ich weiß nicht mehr den Inhalt, aber ich weiß, dass der Meister stand uns gegenüber und wir standen da zusammengeschrien und da musste einer sagen, das ist Unrecht.
Und was ist passiert, als Sie das gesagt haben? Das ist Unrecht, wenn Sie so schreien, wenn Sie uns so anschreien?
Naja, dass man erstmal auch nicht verstanden wird von den Kollegen. Dass die auch Angst kriegen, dass jemand das sagt, weil man es nicht gewohnt ist. Und dann gibt es Kollegen, die schon lange den Mut haben, deutlich ihre Meinung zu sagen. Und das sind die Gewerkschaftler. Also man ist dann irgendwann auch aufgenommen in der Gewerkschaft und kann füreinander sprechen.
Haben Sie das irgendwann geoutet, dass Sie auch Priester sind?
Ich habe immer gewartet, bis das mal gefragt wird. Ich habe meinen Glauben nicht verheimlicht. Und es sind auch Leute bei uns in der Kommunität gewesen, haben mir es aufgefallen, die haben geschwiegen. Die haben mich geschützt, dass ich sprechen kann. Denn wenn man einmal geoutet ist, so war ihre Meinung, dann kannst du hier nicht mehr sprechen. Als Priester bist du hier, hast du gleich die Leitung der Fabrik gegen dich und die können dir sagen, du darfst aber doch nicht so die Konflikte benennen. Auf jeden Fall haben sie mir das beigebracht, sodass ich die ganze Zeit eigentlich nicht als Priester bekannt war. Ja, selbst als Ordensmann, der das Geld miteinander teilt, den Lohn, das war zu viel. Ich habe das mal probiert zu sagen, aber das haben sie nicht geglaubt.
Irgendwann ist die Zeit bei Siemens als Dreher zu Ende gegangen. Sie haben dann noch im Lager gearbeitet. Irgendwann sind sie entlassen worden, haben die Kündigung und eine Abfindung bekommen. Und ganz unvermutet hatte das aber, was dann vor allem danach kommen sollte, schon angefangen. Und ohne dass Sie es vielleicht schon so genannt haben, sind die Straßenexerzitien entstanden. Und über die sprechen wir gleich. Wenn man Straßenexerzitien, die ganz eng verbunden sind mit der Nonienstraße, googelt, dann gibt es viele Möglichkeiten, Termine, Berichte, Videos, eine eigene Homepage. Sie haben mir eben Bücher gezeigt, auf Französisch gibt es das auch. Ich habe das Gefühl, da ist eine kleine Bewegung entstanden, oder?
Das glaube ich auch, ja.
Wann war Ihnen klar, dass das eine Bewegung ist?
Ja, vielleicht so vor 7, 8 Jahren habe ich gemerkt, dass ich jetzt nichts mehr pushen muss, sondern dass der Heilige Geist sich da seinen eigenen Weg gefunden hat.
Christian Herwitz, Sie sind so sehr verbunden mit dem Thema Straßenexerzitien, dass Sie voller Verwunderung festgestellt haben, dass es ein französisches Buch steht, an dem Sie als Herausgeber stehen, wo Sie gar nicht dran beteiligt waren. Und dass Sie sind irgendwie das Zentrum hier in der Naunienstraße. Die sind hier entstanden. Wie kam das, dass Sie irgendwann gemerkt haben, ja, so könnte das weitergehen? Was war der Anfang?
Der Anfang war ein Student, der hier Exerzitien bei uns in der Wohnung machen wollte. Und wir hatten nur ein Bett frei in diesem Schlafzimmer mit 7 Betten. Und ich habe gesagt, hier ist keine Ruhe, um Exerzitien zu machen. Wir haben keine Kapelle. All das fehlt hier. Das geht hier gar nicht. Und der ist stur geblieben. Und damit hat er gekitzelt, ob wir gastfreundlich sind oder nicht. Auch in der Situation. Und dann ist er gekommen und dann ist er auf die Straße gegangen. Und hier an dem Mauerstreifen ist er mit einem Fuß rechts und mit einem Fuß links von der ehemaligen Mauer gegangen und hat seine Zerrissenheit meditiert. Oder dann hat er die Trümmergrundstücke gesehen und hat die Wunden der Stadt gesehen und dann auch seine eigenen. Gekommen war der Mitbruder, weil er sich gefragt hatte, ob er nach dem Theologiestudium für ein Jahr in ein Hospiz für AIDS-Kranke gehen sollte. Und dann hat er die Bekanntschaft mit einem Obdachlosen gemacht, der gesagt hat, ich zeig dir mal mein Kreuzberg. Und dann ist er mitgegangen. Und als er das abends erzählt hat, hat er gemerkt, so, jetzt bin ich eingeladen worden ins Hospiz. Und da ist er dann später auch hingegangen. Und dann ist der Nächste gekommen und der Nächste. Und dann ist nochmal ein Mitbruder gekommen, der gesagt hat, ich will auch solche Exerzitien machen. Und danach will ich mit dir einen Kurs machen, Exerzitien an sozialen Brennpunkten für Jesuiten. Das war 1998. Da war ich noch auf der Arbeit. Und es war ein Lehrer für Exerzitien. Und ich habe gedacht, naja, der wird das schon machen. Ich besorge mal eine Unterkunft. Und zwar eine Wärmestube, die im Sommer geschlossen war. Da konnten wir schlafen und Gottesdienst feiern und sowas alles. Aber der hat mir das überlassen. Und da sind die Exerzitien auf der Straße so in der Kursform entstanden. Aber geglaubt habe ich das immer noch nicht und ich habe das beiseite gelegt. Bis dann jemand kam, der 2000 nochmal einen Kurs haben wollte, aber jetzt nicht für Jesuiten, sondern ganz offen. Und na gut, dann habe ich Leute gefunden, die das begleiten können. Denn das konnte ja noch keiner wissen. Und das waren Ordensleute, mit denen ich vor der Abschiebehaft regelmäßig Mahnwachen gemacht habe. Und dann habe ich nochmal 2, 3 Jahre gebraucht. Glaube ich das, dass das Exerzitien sind, oder ist es halt eine bewegte Zeit und das ist ja auch nicht schlecht? Aber dann haben immer mehr Jesuiten gesagt, nee, das sind Jesuiten. Oder Leute, die Erfahrung haben. Frauen und Männer. Und dann hat sich das ausgeweitet.
In den Exerzitien schreiben Sie und sagen Sie, dass es darum ginge, barfuß zu sein, die Schuhe auszuziehen. Das würde ich gleich gerne nach den Nachrichten vertiefen. Die Nonninstraße 60 in Berlin-Kreuzberg ist das Zentrum von allem, was zu tun hat mit Straßenexerzitien. Christian Herwarth, Sie haben irgendwann dem tatsächlich getraut, das haben Sie eben erzählt. Ich habe eine Weile gebraucht, um das auch zu glauben, dass da neue Exerzitien entstanden sind. Und wenn Sie heute über Straßenexerzitien erzählen oder davon schreiben, dann geht es oft darum, dass man barfuß sein muss, die Schuhe ausziehen muss, wenn man Straßenexerzitien machen möchte. Man darf aber hier mit Lederschuhen an den Füßen durch Kreuzberg laufen, oder?
Die zentrale Geschichte bei den Straßenexerzitien ist die vor dem brennenden Dornbusch. Und da hat Mose die Schuhe ausziehen gezogen.
Vielleicht müssen wir die Geschichte erzählen, wenn sie jemand jetzt nicht präsent hat.
Die zentrale Geschichte bei den Straßenexerzitien ist die Geschichte von Mose, der eine Sehnsucht hatte, sein Volk zu finden. Und das hat er getan in Ägypten und hat jemand umgebracht, seine Landsleute bedrängt haben. Und dann ist er geflohen in die Steppe und dort ist er aufgenommen worden, ist Viehhirt gewesen, hat Kinder gekriegt und hatte immer noch die Sehnsucht, sein Volk zu finden. Und mit 80 Jahren ist er über die Steppe hinausgegangen, ist gegangen und hat gesucht, wo soll denn meine Sehnsucht erfüllt werden? Und dort hat er in dieser Fremde einen Dornbusch gesehen, der brennt und nicht verbrennt. Und dieser Dornbusch, das ist biologisch nicht möglich, war ein Bild für die Liebe Gottes. Das wusste er aber nicht. Und er ist hingegangen und hat vor diesem brennenden Dornbusch irgendwo gespürt, hier ist heiliger Boden, hier soll mir was gesagt werden. Und da, aus Respekt vor dieser Situation, zog er die Schuhe aus. Er ging wirklich in die Situation rein und fühlte sie. Und deshalb raten wir den Leuten, die Exerzitien auf der Straße machen, die Schuhe ihres Herzens auszuziehen. Und oft sind das die realen Schuhe an den Füßen. Dann merken wir nämlich, dass wir immer auf Schuhen mit hohen Hacken laufen und auf andere runtergucken. Oder mit Turnschuhen und sofort weglaufen, wenn ein Konflikt ist. Oder mit Schuhen, die Stahlkappen haben und zutreten. Also ganz verschiedene Schuhe gibt es, die ja immer eine Distanz zur Wirklichkeit sind. Und wenn diese Distanz mal wegfallen kann, dann können wir sehen. Und dann konnte er hören, was sein nächster Schritt ist.
Als Sie das eben beschrieben haben, dass die Menschen losgehen durch Kreuzberg und hören sollen und gucken, was sie finden, ob ihnen ein Dornbusch begegnet, habe ich gedacht, das ist, sie lehren oder sie geben weiter, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist eine Frage, was sie selber praktiziert haben nach ihrer Krise, als sie den Bruder verloren hatten und nicht wussten, wie sie weiter beten sollen, haben sie irgendwann gesagt, ich habe geguckt, wo kommt mir der auferstandene Jesus entgegen. Versuchen Sie den Menschen, die zu den Straßenexerzitien zu kommen, das weiterzugeben, was Sie selber gefunden haben?
Also das habe ich noch nicht so gesehen, aber natürlich sehe ich mit dieser Erfahrung auf die Menschen und es geht mir immer darum, den Auferstandenen zu treffen. Aber der spricht eben nicht so laut und den muss man spüren durch die Zeichen, die er legt. Wir wissen ja aus der Bibel, dass der Auferstandene auf ganz verschiedene Weise den Menschen begegnet ist. Am Grab oder auf dem Weg nach Emmaus oder am See Genezareth. Immer wieder ganz anders.
In dem Text, den Sie uns mitgebracht haben, ging es am Ende um den göttlichen Funken, den Sie in den anderen Menschen sehen. Und da haben Sie dann auch gesagt, es ist auch interreligiös. Ich will mit allen Menschen beten. Also es ist dann auch einfach, also es reduziert sich auf einen Funken, weil das allen gemeinsam ist.
Die Straßenexerzitien können mehr Leute mitmachen, die Buddhisten sind, die Muslime sind. Die sind offen, die sind was Grundmenschliches. Und als Christ höre ich das in meiner Sprache. Aber ich bin ganz Ohr, wenn es jemand anders in seiner Sprache sagt.
Wir haben noch ein bisschen Zeit miteinander und das ist eigentlich auch ganz sinnbildlich, weil Sie haben in der Nauninstraße auch nur noch ein bisschen Zeit. Was wird passieren?
So eine Kommunität, die durch so viele Geschichte gegangen ist und in so eine Offenheit geraten ist, wäre schön, wenn sie weiter besteht. Ich bin in einem Alter, wo ich es übergeben muss an Jüngere. Und mein Kompagnon, der Letzte, der auch auf Arbeit war, ist vor einem Jahr gestorben. Alleine bin ich da hilflos. Wir leben ja mit wahnsinnig vielen Menschen zusammen, ganz unterschiedlicher Regionen oder ganz unterschiedlicher Prägungen und Kulturen. Und wem kann ich das übergeben? Und das ist die spannende Frage im Augenblick. Und da ist jetzt schon ein Prozess passiert, das überhaupt anzunehmen, dass ich gehe, das ist so mein Beitrag. Aber ich bin gespannt, wer es tut. Es haben zwei Leute gesagt, dass sie da Interesse dran haben, aber wie es so im Leben ist, nicht gleich kann man es machen. Und insofern suchen wir auch noch jemand, der dort mittut. Vielleicht ein Priester, der auf ein Sabbatjahr geht, dass so jemand noch da ist, der ein bisschen drauf guckt, dass diese offene Tür offen bleibt.
Das heißt, wenn wir das jetzt hier im Domradio besprechen, ist es durchaus von Ihnen auch eine Art Einladung zu prüfen, wie so eine, wenn Sie jetzt eine Stellenbeschreibung ausschreiben würden. Also es hört uns jemand zu und er denkt, ja, vielleicht. Was würde den erwarten? Was für eine Stellenbeschreibung würde den erwarten in seinem Sabbatjahr?
Ich habe heute auf die Webseite solch eine Stellenbeschreibung geschrieben, nämlich sich einzulassen, dass man auf der Straße lebt. Also dass man im Wohnzimmer jederzeit Menschen vorfinden kann, die man sich nicht ausgesucht hat. Und samstags besonders, dann ist eine große Tafel. Und diese Tafel, dieses Frühstück aufrechtzuerhalten, damit eine Kommunikation geschehen kann zwischen diesen sich abgrenzenden Privaten und dem Offenen. Und diese Grenze ist in der Kommunität hier eben nicht an der Haustür, sondern die ist in der Wohnung selbst. Und das, wer das leben will und diese Herausforderung leben will, mit Menschen verschiedener Religionen zusammenzuleben oder auch mit verschiedenen sozialen Verletzungen zusammenzuleben, der ist herzlich eingeladen, hier mal anzuklingeln. Und wir brauchen auf jeden Fall.
Wen das jetzt erschrickt, also wer vielleicht denkt, ja, das zieht mich an als Aufgabe, aber das Gesamtpaket ist ja riesengroß. Was glauben Sie, das eine ist, was ihn erwartet, was glauben Sie, muss derjenige mitbringen, damit er hier leben kann, damit das hier funktionieren kann?
Die Frage stellen wir uns nie. Wenn wir fangen an und sprechen miteinander und wenn der Funke kommt, dann kommt er und dann ist es die Sache von denen, die jetzt weitermachen, zu entscheiden, ob das geht oder nicht.
Wie wird es für Sie weitergehen? Kriegen Sie dann hier so ein, wie auf einem Hof früher, so einen alten Teil oder verlassen Sie den Hof?
Ich muss gehen. Sonst ist immer der Alte da und der es besser weiß. Und das will ich auf keinen Fall sein. Ich möchte gern, dass die nächste Generation ihre Chance nimmt. Und das ist eine andere als die, die ich gehabt habe.
Wie wird es dann für Sie weitergehen?
Ich werde auf Reisen gehen und den Leuten danken, die uns unterstützt haben. Und dabei wird sich dann schon zeigen, wie es weitergeht.
Wenn Sie einen Wunsch frei haben, wäre das welcher?
Dass die Kommunität weiter besteht.
Dann wünsche ich Ihnen jetzt von Herzen, dass diese Kommunität weiter bestehen wird und Sie ab und zu vielleicht vor der Tür stehen und klingeln, es macht Ihnen jemand auf und keiner fragt, wer da steht. Ich danke Ihnen, dass Sie heute Morgen Zeit für uns hatten, dass Sie ein ruhiges Zimmer, wir sind in einem hell gestrichenen, ruhigen Zimmer innerhalb dieser Kommunität, in dem ein Mitbruder lebt, der nicht ins Altenheim wollte, sondern hier dann Zuflucht gefunden hat. Hier durften wir zu Gast sein. Ich danke Ihnen für die Zeit. Ich danke allen, die zugehört haben. Und wer weiß, vielleicht ist jemand dabei, für den das einer im Sabbatjahr eine Aufgabe wäre oder vielleicht ist unter Ihnen jemand dabei, von dem Sie wissen, den Sie das ansprechen können. Rufen Sie mich an, schreiben Sie mir eine Postkarte, schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich stelle gerne einen Kontakt her. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut.